Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also solange du den Eindruck hast, dass das, was du machst, von einer gewissen Relevanz ist, und das habe ich noch, und wenn das Gegenteil der Fall ist, bin ich einer der wenigen, die es sich leisten können, noch guten Gemutes ins Exil zu gehen. Also ich werde mich den Leuten nicht länger als nötig hinterhertragen.
Ja, das war, als die Sendung Gottschalk Live noch nicht abgesetzt war. Aber mittlerweile lässt sich ja nun nach 3 Jahren erklären, etwas zumindest, woran denn möglicherweise diese Ruhe und Gelassenheit gelegen haben könnte. Denn am vergangenen Wochenende hatte die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm Vertragsdetails geleakt, wonach Thomas Gottschalk ein Ausfallhonorar in Millionenhöhe bekam. Dazu mehr am Ende des Medienmagazins in der Ausgabe vom 30. Mai 2015. Zuvor, wie die FIFA Journalisten fernhält, welche Erfahrungen die Talksendung Maybrit Illner mit Social Media machte und warum eine Vorratsdatenspeicherung den Journalismus behindert. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
City Hopping, Globetrotting.
City Hopping.
Wait for 20 minutes.
Wir machen jetzt Themenhopping. Springen zurück zu dem Thema der Woche eigentlich.
Es ist Freitag, der einzige freie Tag der Arbeiter. Bis heute antworten weder Innen- noch Arbeitsministerium auf Interviewanfragen zu den vermeintlichen Reformen und zur WM. Jacques Anouma aus der Elfenbeinküste. Als er mitbekommt, warum wir hier sind, sagt er ein vereinbartes Interview wieder ab. Die FIFA schreibt auf Anfrage, nur ihre Ermittlungskammer könne dazu mit uns reden. Dort heißt es, man könne zu diesem Fall aufgrund von Regularien, die die FIFA bestimmt, nicht mit uns sprechen. Und wie während unserer gesamten Reise werden wir auch in Paraguay vor die Tür gesetzt. Interviews und Drehs werden abgesagt. 5 Monate haben wir uns um ein Interview mit dem FIFA-Präsidenten bemüht. 5 Monate hatte Sepp Blatter keine Zeit. Das ist sie, die neue Offenheit der FIFA.
Ausschnitte aus der ARD-Doku Der verkaufte Fußball, Sepp Blatter und die Macht der FIFA, bei denen man ahnen kann, dass ein Großteil der Recherchearbeit darauf verwendet werden musste, überhaupt autorisierte Informationen zu bekommen. Ich sprach kurz vor der Sendung per Skype mit dem freien Sportjournalisten Robert Kempe, der gerade so ein bisschen im Dauereinsatz wegen der FIFA ist. Ich fragte ihn, ob das ein Teil der FIFA-Medienarbeit sei, die Verweigerung.
Ja, also so wie wir es kennengelernt haben, kann man zuspitzen und sagen, dass Medienarbeit in der FIFA bzw. bei diesen Fußballverbänden nach unserer Erfahrung eher Medienverhinderungsarbeit ist. Das ist natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn man mit einer Kamera unterwegs ist. Wir sind dann natürlich, das ist klar, auf Bilder angewiesen. Und so wie man diese Pressearbeit, Medienpolitik dort irgendwie erfährt, ist man eigentlich, wenn man weiß oder wenn die Leute eben wissen, dass es wohl ein bisschen kritischer werden kann, dass man Fragen hat, die über gewisse Fußballergebnisse oder Spielberichte hinausgehen, an diese Leute hat, dass man da nicht so gern gesehen ist oder gesehen wird und man da nicht unbedingt die beste Behandlung erfährt.
Aber es geht bis hin zur Beleidigung. Zum Beispiel eine Frage ganz offiziell in der Pressekonferenz von Ihnen gestellt. Hören wir mal kurz rein.
One question, Mr. Platter.
Eine Frage, Herr Platter, zum Reformprozess. Sie haben oft über Änderungen in der FIFA gesprochen. Herr Hayatou hat vom IOC im Zuge der ISL-Korruption einen Verweis kassiert. Er wird mit dubiosen Geschenken in Verbindung gebracht und mit einem 1,5 Millionen Dollar Angebot von Katar. Erklären Sie doch bitte mal, wie Sie Reform und Veränderung mit Leuten wie ihm erreichen können.
This is an absolute disgusting declaration.
Das ist eine absolut ekelhafte Erklärung von Ihnen. Hier. Ich weise das zurück und werde darauf nicht eingehen. Es tut mir leid. Ich spreche hier über Solidarität und ich spreche auch über Fair Play.
Die ISL-Korruption ist keine Anschuldigung. Er hat vom IOC sogar einen Verweis kassiert, Herr Platter.
Schweigen. Mehr nicht. Dann aber kommen Gefolgsleute des FIFA-Vizepräsidenten auf uns zu. Das Mikrofon ist noch offen.
Sie kommen hierher und erzählen erfundene Geschichten. Verpissen Sie sich, Sie sind ein Arschloch.
Ist das auch ein Teil des Mechanismus, dass man öffentlich demütigt?
Naja, die FIFA bzw. auch diese Konfrontationen, die sind ja dafür bekannt, dass sie, wenn sie dann mal kritisiert werden oder wenn ihnen mal was nicht gefällt, dass sie dann sehr dünnhäutig reagieren. Das ist in dem Fall, ist es eben mal uns passiert, dass wir dann eben im Zentrum waren, aber man geht natürlich auch mit Kritikern so um. Ja, also es gibt ja auch Whistleblower, die sich kritisch auch in deutschen Fernsehsendungen über die FIFA äußern. Und dann der Mediendirektor der FIFA, Herr De Gregorio, auf Attacke schaltet. Das ist Peter Mersiades, passiert ja im Sportstudio vor ein paar Wochen, der australischen, einer ehemaligen Direktorin der australischen WM-Bewerbung, die als eine der klarsten Kritikerinnen der FIFA jetzt auftritt. Sicherlich sind die Leute das auch nicht so gewohnt, dass man dann mal kritisch nachfragt, beziehungsweise will man diese Fragen auch einfach nicht beantworten. Das ist das, was wir da auch erfahren haben, immer und immer wieder. Wir waren ja froh, dass wir überhaupt schon mal eine Frage stellen konnten an Herrn Blatter. Das muss man ja auch sagen. Wir haben ihn ja nun weit begleitet, sind ihm hinterhergereist bis Südamerika, wenn ich mich da an die Pressekonferenz erinnere. Das waren, glaube ich, 5 Fragensteller oder 6 Fragensteller, die dort aufgetreten sind. Für die Pressekonferenz, um eine Frage zu stellen, musste man sich vorher anmelden. Also das ist nicht so, wie wir das hier kennen, dass man dann die Hand hebt und dann irgendwann drankommt. Nein, man musste sich vorher anmelden. Das war uns natürlich nicht bekannt. Und auch sonst war es von diesen 5 Fragen, also mal ein Gefühl dafür zu bekommen, von diesen 5 Fragestellern eher solche Akklamationsbekundungen für Herrn Blatter, die sich darauf konzentrierten, dass es schön ist, dass er mal das Land Paraguay besucht. In dem Land hat es stattgefunden, der Kongress der südamerikanischen Fußballverbände. Dass es toll ist, dass er sie mit seiner Anwesenheit eben beehrt und dass sie ihm alles Gute wünschen auf seinem weiteren Weg nach vorn. Und da werden natürlich keine Fragen gestellt, die Blatter irgendwie in die Bredouille bringen können oder wo sich zu irgendwas bekennen muss. Und der eine war so, glaube ich, sogar der Präsident des Sportjournalistenverbandes in Paraguay oder Südamerika, jedenfalls auch ein Funktionsträger im Journalismus. Und in Afrika, als wir eben beleidigt wurden, da hatten wir das Glück, dass wir überhaupt mal drangekommen sind. Und sonst gab es solche Fragen wie: Herr Blatter, wie stellen Sie sich eigentlich die Zukunft des Fußballs vor? Also mit solchen Fragen hat er sonst zu tun. Ja, das zeigt vielleicht auch, warum man dann, wenn es mal ein bisschen kritischer wird, auf stur schaltet, beziehungsweise einfach eigentlich so eine Art und Weise reagiert.
Nun gab es ja den Umstand der Verhaftung in dieser Woche und eine anschließende Pressekonferenz. Und was mich gewundert hat, dass diese in dann doch englisch gehaltene Pressekonferenz, anfangs war es eine deutsche Erklärung, dass der Simultandolmetscher, der in der ARD zu hören war, den Mediendirektor Walter De Gregorio übersetzt hat, indem er die Medienvertreter geduzt hat. Ist das jetzt eine etwas vielleicht dann doch suffisante und provokative freie Interpretation des englischen You? Oder ist tatsächlich das Verhältnis zwischen FIFA und Journalisten eher so kumpelhaft?
Also wie wir es immer wieder mitbekommen haben, werden, wie gesagt, auf diesen Pressekonferenzen nicht großkritische Fragen gestellt. Ne? In Südamerika waren es 6 Fragensteller, in Afrika waren es 5 Fragensteller. Als wir in der Karibik waren, dem CONCACAF, da wo jetzt eben das Gros auch der Verhafteten herkommt, da gab es nicht mal eine Pressekonferenz. Fakt ist, dass natürlich die FIFA, die haben auch viele PR-Leute, die da mit drinnen sitzen, die auch, ich sag mal, auf den Kanälen dann eher FIFA-PR versuchen zu verbreiten. Das sind sicherlich Leute, die einen guten Zugang zu denen haben und da kennt man sich auch. Aber es gibt natürlich auch Leute, gerade in Europa, da ist man schon eher distanziert. Also es ist nicht so, dass die FIFA gerne Pressekonferenzen vor vielen europäischen Journalisten gibt, gerade wenn sie aus England oder auch aus Deutschland kommen. Da will ich jetzt gar nicht über die allgemeine Qualität der Berichterstattung eingehen, aber da fühlen sie sich nicht so ganz wohl. Ne? In den anderen Ländern, da ist es so, da ist Sepp Blatter noch wirklich die Person, die Reinkarnation des Fußballs. Da sieht man ihn gerne, da freut man sich, das ist eine Ehre, dass er da ist und dementsprechend wird er auch behandelt und da ist das natürlich eher kumpelhaft. Da möchte man dann wirklich über seine Vision des Fußballs sprechen und so geht er dann auch natürlich mit den Journalisten um, da freut er sich.
Der ehemalige FIFA-Medienchef Guido Toyoni hatte vor 4 Jahren hier im Medienmagazin angedeutet, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn es so einen Günter Wallraff gäbe, der die FIFA von innen betrachtet. Hören wir uns mal ganz kurz einen Ausschnitt an.
Ja, es gibt ja zum Glück einige wenige Journalisten, die sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen befassen. Aber es sind nur sehr wenige und es ist sehr schwierig, an die Themen heranzukommen, weil ein Journalist wird ja zu einem großen Teil belogen, ob das jetzt in der Industrie geschieht, in der Politik oder auch im Sport. Das ist nun die Natur der Sache. Und wenn einer nicht, wie früher Günter Wallraff, sich wirklich in ein Gebiet hineinarbeitet, ich sage das im wahrsten Sinne des Wortes, hineinarbeitet, es ist nun einfach so, dass man nur schwierig an diese fast geheimbündlerischen Tätigkeiten herankommt.
Braucht es tatsächlich vielleicht dann doch so etwas wie investigativen Journalismus im System FIFA selbst, um der Wahrheit näher zu kommen? Oder glauben Sie, dass Sie auch mit Ihrer Dokumentation sehr realistisch abbilden konnten, was tatsächlich abläuft?
Ich glaube, dass wir auch mit unserer Dokumentation nur an der Spitze des Eisbergs kratzen. Ja, wenn man sich anschaut, was passiert ist, ich glaube, dass es nur über Druck von außen geht. Also in puncto Ermittlungen, das, was das FBI jetzt eben macht, dass man die FIFA wirklich von außen mit den Strafverfolgungsbehörden quasi in die Enge treiben muss, um zu schauen, was da los ist. Wenn man das Glück hat, da mal intern wirklich reinzukommen, obwohl ich mich immer frage, wenn man sich in dieser Sportfunktionärswelt sich mit der beschäftigt, bekommt man immer mehr den Eindruck, dass da nur ein bestimmtes Klientel nach oben gespült wird. Ich glaube, wenn man es wirklich schafft, da mal reinzukommen in dieses Business, dass man da ja noch die ein oder andere Überraschung erlebt, dass das Ausmaß da wirklich nur noch schlimmer ist als das, was wir eigentlich annehmen.
Würden Sie, so wie Ihr Kollege Andrew Jennings, der dem FBI entscheidende Tipps und Dokumente gab, wären Sie bereit, tatsächlich Ihre Recherchen dann, den Ermittlungsbehörden zu übergeben?
Ich glaube, wenn man dieses Beispiel nimmt von Andrew Jennings, muss man auch wissen, was seine Vergangenheit ist. Ne? Ohne Andrew Jennings, glaube ich, wird es diese kritische sportpolitische Berichterstattung, diese Investigative nicht geben. Er ist der Vorreiter dieser Sache. Er hat das erstmal, ich sag mal, überhaupt auf die Landkarte gehoben, Berichterstattung über die Sportpolitik. Und er hat dort über die Jahre herausragende Dinge herausgefunden, von denen wir alle heute noch profitieren. Er wurde dafür verklagt von den Sportverbänden. Er wurde verbannt. Man hat ihm mit einem quasi Hausverbot gegeben. Er durfte auf Pressekonferenzen nicht mehr teilnehmen. Er war quasi einer, der im Zwielicht stande, den man versucht hat, den man mit Schmutzkampagnen überzogen hat. Auch was die Kollegen betrifft. Ja, also das war ja noch eine andere Zeit, als er damit angefangen hat. Das heißt, und er hat aber viele, viele Quellen erschlossen und er macht natürlich heute noch herausragende Arbeit. Und das FBI, so wie ich es weiß, ist auf ihn zugekommen und er hat das dann eben als Weg gewählt, weil man ja sicherlich auch einer gewissen Wahrheit verpflichtet ist. Und wenn man so wie er das, glaube ich, über die Jahrzehnte beobachtet, was da los ist und dieselben Leute, über die man seit Jahrzehnten berichtet, immer wieder noch an den entscheidenden Hebeln dieser Sache sitzen und er, wie gesagt, belastendes Material wo hat, was jetzt auch das FBI als so relevant einstuft, eben solche Schritte zu unternehmen, wie diese gemacht haben, glaube ich, muss man in Teilen vielleicht auch so einen Weg, wie er ihn da gewählt hat, in der Situation wählen. Und ansonsten finde ich diese Sache, die Sie meinen, das geht ja auch in diese Richtung, macht man sich mit einer Sache gemein. Ich glaube, dass das alles so ein anachronistisches Denken aus den 80er Jahren ist. Ja, das sind medientheoretische Diskussionen. Ich glaube, dass man es auch bei der FIFA mit so einer propagandistischen Gegenmacht zu tun hat, dass man da teilweise eben vielleicht auch so einen Weg, wie er ihn da gewählt hat, einfach gehen muss. Wenn man sagen muss, es muss sich auch mal was ändern.
Machen sich Teile der Medien vielleicht auf eine andere Art und Weise schuldig, wenn sie Josef Blatter schon als korrupt bezeichnen, wie also auch auf dem Spiegelbild heute suggeriert wird, obwohl er ja eben nicht verhaftet wurde. Der Tenor, die Stimmung ist doch zumindest im deutschen Blätterwald, der muss weg, der ist korrupt. Und ist das nicht letzten Endes eine Vorverurteilung?
Naja, ich glaube, es geht ja auch um das System Blatter. Das ist korrupt. Und das ist es ja auch. Also es ist, natürlich hat er eine Schlüsselrolle. Es gibt genug Belege, dass er von Dingen Bescheid wusste, dass er Mitwisser ist, dass er Dinge mitgetragen hat und dass er Dinge hat einfach laufen lassen. Und er ist im Zentrum dieser Sache. Das heißt, er hat diese Schlüsselrolle in diesem System. Und das System Blatter in der FIFA ist korrupt. Ich glaube, dass es Aufgabe ist von Journalismus, auch Dinge so zu benennen, wie sie sind.
Meint zumindest der Sportjournalist Robert Kempe. Er ist Mitautor der ARD-Doku Der verkaufte Fußball, Sepp Blatter und die Macht der FIFA. Zu sehen auch immer noch in der ARD-Mediathek. Klingt nach Sommer. Es war am Mittag irgendwie so, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, so am Abend, am Mittwoch. Da folgte mir auf Twitter, übrigens Twitter Medienmagazin, eine, die nennt sich Die Frau Bleich, aber gleichzeitig ist der Twitter-Name Berlin-Sommer. Also insofern passt das hier gerade. Und das ist nicht nur irgendein Twitter-Follower, sondern es war der 10.000.
Normalerweise kommt im Radio dann irgendwie so Jubel oder Klatschen. Ist nicht nötig. Die Gratulation gab es schon per Twitter, aber eigentlich muss ich das ja irgendwie dann doch an Sie, liebe Twitter-Follower des Radio 1 Medienmagazins, zurückgeben. Denn alle 10.000 sind ja wichtig, wenn es, und das ist ja mein Prinzip, die Sendung auf dem Second Screen nur noch verlängern möchte, damit Sie es nicht so kompliziert haben. Zum Beispiel habe ich da nochmal jetzt den Mediathek-Ausschnitt der ARD-Doku und auch das YouTube-Video mit dem Ex-FIFA-Direktor Toyoni für Sie getwittert. Ein Klick und Sie haben es dann auch nach der Sendung noch. Aber jetzt bin ich verbunden. Moment. Ja, und zwar mit Berlinsommer, @Berlinsommer. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, hallihallo.
Sie hatten so ein bisschen verschämt fast gefragt, was kriege ich denn jetzt dafür?
Nein, ich habe gefragt, habe ich jetzt was gewonnen?
Ja, also gut, inhaltlich habe ich Sie aber dann doch richtig zitiert. Und Sie haben, das habe ich dann spontan entschieden, ein Interview mit mir gewonnen. Aber natürlich nicht ohne vorher tatsächlich so ein bisschen zu checken, ob Sie vielleicht nur so ein Spam-Follower sind. Nee, Sie sind wirklich was sehr Interessantes. Sie sind beim ZDF für Social Media zuständig. Das ist natürlich super, dass man dann auf die Art und Weise auch mal Leute kennenlernt, die man sonst vielleicht nur so im Background fühlt und ahnt. Was machen Sie genau?
ZDF ist in dem Zusammenhang die Talkshow Maybrit Illner, donnerstags abends. Und insofern ist es ein YouTube-Kanal, ein Facebook-Kanal, ein Twitter-Kanal, unsere normale ZDF.de, das Forum da und inzwischen auch ein richtiger Second Screen zur Sendung.
Und das finde ich ja wirklich toll, dass Sie auch die Konkurrenz beobachten, also wie den RBB im speziellen Radio 1 und dann auch noch das Medienmagazin. War das Absicht, dass Sie so lange gewartet haben, bis die 10.000 voll sind?
Genau, nee, absoluter Zufall. Ich hatte eigentlich was von Mario Sixtus gesehen, der was von Ihnen weiter getwittert hatte. Und da dachte ich irgendwie, Quatsch, das ist doch totaler Käse, jetzt musst du mal das Original dir schnappen. Hab gefollowt, geliked und, weiß ich nicht, 3 Minuten später wieder drauf geguckt und gedacht, ach du Schreck, jetzt bist du der 10.000. Warum twittert der Mensch dein Profilbild?
Ja, aber Sie sind doch Medienaufmerksamkeit gewöhnt, insofern ist alles gut. Und vor allen Dingen, weil Sie ja auch, sagen wir mal, insofern professionell aktiv sind, dass Sie daran interessiert sind, dass andere es Ihnen eigentlich gleich tun, dass Sie sich aktiv beteiligen auf diesen Social-Media-Plattformen. Und weil ich Sie gerade mal an der Strippe habe, mir ist seinerzeit aufgefallen, dass Maybrit Illner ziemlich früh damit experimentiert hat, YouTube Videos mit einzubinden von Zuschauern, die dort Fragen stellen können. Ich habe mich immer gefragt, warum so umständlich, warum können die nicht einfach zu Ihnen ins Studio kommen und dann fragt man die und oder auf das Betroffenheitssofa bei Anne Will sitzt ja auch gern mal jemand aus dem Volk. Aber warum, wie kamen Sie auf, Sie kamen ja auf die Idee, habe ich im Vorgespräch gehört. Sie sind die Erfinderin des YouTube-Videos bei Maybrit Illner.
Das ist diese klassische Idee unter der Dusche, ich weiß es nicht. So eine Talkshow wie uns gibt es ja nur schon eine ganze Weile, wir sind ja noch post-internetmäßig 1999 auf Sendung gegangen und dass wir Zuschauer sich bei uns melden, das gab schon immer Briefe, Anrufe, irgendwann wurden es dann E-Mails und dann hat sich die ganze Zeit gefragt, ist ja toll, die schreiben so super Sachen, wir sind aber Fernsehen und nicht Radio oder eine Zeitung. Sprich, dieses Vorlesen ist doch eigentlich total langweilig. Warum sollen die das nicht einfach direkt mit ihrem Gesicht sub in die Sendung sprechen? Und die ZDF.de hatte damals so eine Funktion, die nannte sich Meine Bilder oder sowas. Da konnte man Tierfotos für den Fernsehgarten hochposten oder sowas. Und ich habe dann die Technik so lange genervt, bis es möglich war, dass man da auch Videos, also Videodateien, hochschicken konnte. Das hat sich dann als ziemlich kompliziert rausgestellt, weil, um den Zuschauer das erstmal klar zu machen, hier ist ein Fernsehsender und der will nicht nur was ausstrahlen, sondern der will jetzt auch noch Videos von einem haben. Und das auch nochmal, sag ich mal, nur auf der eigenen Plattform. So richtig gezündet hat es dann eigentlich erst, als wir dann tatsächlich den YouTube-Kanal, den haben wir, glaube ich, dann 2 Jahre später aufgemacht, hatten, wo wir so ein extra so ein Gadget hatten, wo die Leute das dann hoch posten konnten, für mehr ihr eigenes YouTube-Video uns dann praktisch verlinkt schicken konnten.
Aber Sie haben schlechte Erfahrungen offenbar gemacht, denn es gibt das Video ja nicht mehr. Ich habe am Donnerstag geguckt, ja. Da ging es um Armut und so weiter und da hat sich keiner gefunden oder ist das?
Nein, es ist tatsächlich so, dass der Zuschauer, der User, der Mensch, der sich melden möchte, ja auch wahrscheinlich genauso faul ist, wie wir es alle auch sind. Und wir haben im März 2010 unseren Facebook-Kanal aufgemacht. Und das haben unsere Follower ziemlich schnell gemerkt und auch gemerkt, dass sie natürlich da einfach schnell was schreiben können, was posten können. Und dass da die Chance, in die Sendung zu kommen, natürlich auch gegeben ist, in Anführungszeichen. Jetzt blenden wir das hinten groß auf der Wand ein, dass man es praktisch auch da ein bisschen visualisierter hat. Ja, und damit hat sich gefühlt dann auch keiner mehr die Mühe gemacht, ein Video zu drehen. Ich vermute auch ein bisschen, das ist noch was anderes, ob man nur mal schnell was schreibt mit einem Namen, als ob wirklich sein Gesicht ins Fernsehen zu hängen.
Also Sie würden jetzt nicht die These wagen, Facebook killt YouTube, oder doch?
Also in unserem speziellen Fall, ja, wir sind jetzt tatsächlich nur noch das, was wir nicht sein wollten, ein Abspielkanal. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, und die ZDF-Mediatheks-App wird ja gerade oder ist schon gelauncht, die wird noch weiter verfeinert und feingetuned und so weiter. Und eigentlich ist mir da versprochen worden, dass es da dann auch wieder eine Upload-Funktion geben sollte. Ich denke mal, mit so einem Handy, wo man jetzt so Selfies machen kann, vielleicht ist es dann auch nochmal der Schritt ein bisschen einfacher. Und irgendwann kommen wir dazu, dann geht mein Traum in Erfüllung, dass die Leute wirklich ins Fernsehen kommen, nicht nur mit ihrem Text, sondern auch mit ihrem wirklichen Statement und Gesicht und allem dazu.
Und jetzt muss ich Sie leider schon wieder entlassen, weil Sie bereiten eine Party vor. Und ich habe natürlich auf Facebook mitbekommen, was das für eine Party ist. Es wird eine Geburtstagsparty, nehme ich an, die in den morgigen Tag mündet.
Ja.
Deswegen gratuliere ich jetzt nicht, sondern verspreche Ihnen, dass ich jetzt noch schnell twittere, dass man Ihnen folgen soll, damit Sie noch ein paar mehr Follower bekommen. Vielen Dank.
Alles klar.
@BerlinSommer.
Ja.
Tschüss und eine schöne Feier. Danke.
Danke.
Sonntag, 31. Mai. 16 Uhr, O2 World. Die Playoffs der Basketball-Bundesliga. Das Halbfinale, Spiel 3. Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Können die Albatrosse mit dem nächsten Heimsieg in der Best-of-5-Serie wieder in Führung gehen? Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Am Sonntag, dem 31. Mai um 16 Uhr in der O2 World. Mehr Infos auf radio1.de. Alba, 25 Jahre mit Leib und Seele für Berlin und Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Hallo, nicht guten Abend. Gleich mit Dani Buß, der uns getreu dem Motto "Ein guter Mann schafft Vorrat an" erklären wird, ob das auch für Journalisten gilt. Also wenn Sie uns jetzt im Internet hören, dann ist möglicherweise das alles gespeichert, dass Sie im Browser zumindest, dass Sie uns jetzt hier im Livestream angeklickt haben. Aber auch so hinterlassen wir ja ständig Spuren. Die IP-Adressen, die uns Provider bei der Einwahl zuteilen, sind ja so etwas wie digitale Nummernschilder. Dazu kommen Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Wer hat wann mit wem kommuniziert? An diesen Daten sind ja, wie wir mittlerweile ja auch schon wissen, Ermittler interessiert. Und es gab sie schon mal, die Vorratsdatenspeicherung, und weil man damit ja auch positive wie auch negative Erfahrungen gemacht hat, befürchten jetzt Journalisten, das würde ihre Recherchen torpedieren und vor allem die vertraulichen Informationen von sogenannten Informanten oder Quellen ja beschädigen. Mein Kollege Daniel Buß ist Journalist, hat sich damit beschäftigt, und jetzt ist komischerweise nicht mehr von einer Vorratsdatenspeicherung zu lesen, sondern von einer sogenannten Mindestspeicherfrist. Ist da nur ein Begriff ausgetauscht worden?
Ja, also das ist ein neues Wording, kann man sagen, so eine Art Greenwashing, das da betrieben wurde. Der böse Name ist weg. Das Problem aus Sicht der Kritiker bleibt aber, und dass die Formulierung Vorratsdatenspeicherung wird auch weiter transportiert, nur eben nicht von der Bundesregierung. Im Kern geht es weiterhin darum, über Wochen die Kommunikationsdaten, die sogenannten Metadaten, Verkehrsdaten zu speichern, von uns allen ohne Verdacht. Das ist sozusagen das Kritische daran. 2010 war noch ein halbes Jahr geplant. Das war auch dem Bundesverfassungsgericht irgendwie ein bisschen zu lang. Und ein Argument jetzt bei der Wiedereinführung ist auch, dass sich praktisch bei ein paar Wochen gar nichts ändern würde, weil diese Daten ja ohnehin gespeichert werden, nämlich von Telekom, Vodafone und Co. Die wollen ja Rechnungen erstellen. Das heißt, diese Daten fallen eh an auf den Servern und würden jetzt eben nur etwas länger gespeichert als bisher. Und es sei natürlich auch verpflichtend, sie zu speichern.
Aber der Aufschrei ist groß, obwohl man sich ja, wie gesagt, auch teilweise daran gewöhnt hat, dass für Rechnungen solche Daten gespeichert werden. Datenschützer sind dagegen, aber auch Teile der Regierungsparteien, die Netzpolitiker der SPD, aber auch der SPD-Nachwuchs, die Jusos. Und heute haben auch Anwälte vor dem Kanzleramt demonstriert. Und auch unsere Zunft, Journalisten, sind dagegen. Warum?
Ja, also es geht letztlich darum, dass damit theoretisch es keine vertraulichen Kontakte mehr gibt, weil das jederzeit wieder aufgehoben werden kann, diese Vertraulichkeit. Das schreckt unter anderem bei Journalisten dann Informanten ab, die eben nicht möchten, dass jemand rekonstruieren kann, wer wann mit wem Kontakt aufgenommen hat. Und eben auch andere Berufsgruppen, bei Anwälten spielt das natürlich eine Rolle, aber auch bei Ärzten. Ich habe nachgefragt bei David Schraven, der das Berliner Recherchebüro Korrektiv leitet. Er glaubt nicht, dass es Ausnahmeregelungen, dass die greifen werden, die da installiert werden sollen, ist aber auch sonst grundsätzlich vorsichtig.
Aus Sicht eines Journalisten kann ich nur sagen, dass damit halt die Rechte von Journalisten zum Informantenschutz ausgerollt werden können. Natürlich gibt es eben entsprechende Einschränkungen. Ich glaube aber nicht, dass die ziehen, dass die in der Praxis funktionieren. Am Ende werden die zuständigen Stellen immer alles versuchen, um ihre Löcher zu stopfen. Und dass sie es tun, sehen wir gerade in Amerika, wo reihenweise Whistleblower hochgenommen werden. Wir wissen halt spätestens seit den Snowden-Enthüllungen, dass staatliche Dienste reihenweise und regelmäßig Daten überwachen. Und da macht man das halt nicht. Gerade bei wichtigen Informanten trifft man sich. Da wird nicht über Funk telefoniert und sonst was.
Ja, genau, man trifft sich meist, zumindest so sieht man es immer im Fernsehen oder im Film, in der Tiefgarage, um das Material auszutauschen. Das ist ja dieses Bild aus der Watergate-Affäre.
Oder an der Tankstelle.
Oder wo auch immer, oder auf dem Parkplatz direkt an der Autobahn, wo man das alles überblicken kann. Aber es heißt ja auch gerne, das wäre für mich eher das Argument, dass Vorratsdatenspeicherung noch nie etwas gebracht hat. Also zum Beispiel auch nicht bei Charlie Hebdo in Frankreich.
Ja, also es wird auch tatsächlich von den Kritikern, vor allen Dingen den sogenannten Netzaktivisten, immer wieder wiederholt. Terrorismus ist da immer ein genanntes Beispiel, dass das nie was gebracht habe. Über diese Wiederholung, die ständige, ärgern sich Ermittler etwa beim Bundeskriminalamt, die eben Interesse an solchen Daten haben. Und ich habe bei Andi Neumann nachgefragt, der seit Jahren sogenannter Staatsschützer beim BKA ist und zugleich eben auch Lobbyist für seine Zunft, nämlich beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und er verweist dann auf eine Erhebung, die das BKA durchgeführt hat und die auch auf der Webseite steht.
Ich verweise permanent darauf bei den Leuten, die sagen, Vorratsdatenspeicherung hat noch nie was gebracht. Aus dieser Statistik ergibt sich eigentlich recht gut, bei welchen Straftatbeständen. Hier ging es insbesondere um Computerbetrug und auch um Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften etc., wie weit in diesen Fällen dann tatsächlich durch den Wegfall der Mindestspeicherfristen eben Erfolge nicht erzielt wurden. Und letztlich ist das aussagekräftig genug, aber Gehör finden Sie damit sehr selten.
Es ist ja immer irgendwie eine Frage der Abwägung, Erleichterung für Ermittler gegen Einschränkungen der Privatsphäre. Die Politik sagt dann ja gerne, dass einzelne Berufsgruppen wie Journalisten, Rechtsanwälte und Ärzte von der Vorratsdatenspeicherung ausgenommen sein sollen. Aber wie soll das gehen? Muss ich da hinterlegen, dass ich Journalist bin zum Beispiel und dann bin ich aber garantiert schon wieder gekennzeichnet als Journalist? Das ist ja auch Quatsch.
Irgendwie. Ja, das ist ein totales Dilemma. Also rein technisch könnte man mit sogenannten Whitelists arbeiten. Also dann müsstest du sagen, das ist meine Handynummer, das ist meine E-Mail-Adresse etc. Und mit dem Rechner gehe ich ins Netz. Die sollen dann nicht gespeichert werden. Das kann man technisch hinterlegen. Dafür hat man aber ja eben diese Daten erstmal erfasst. Also das widerspricht sich natürlich, dass das so praktiziert werden kann. Davon gehen auch nicht beispielsweise die Ermittler auf. Das würde ja auch die Missbrauchsgefahr nochmal erhöhen, wenn es diese Liste überhaupt gäbe, der, ich sag mal, interessanten Personen. Das ist ja fast eine Art Positivliste. Also habe ich unter anderem auch BKA-Staatsschützer Neumann gefragt, was denn letztlich passieren kann und wie die Ermittler an die Daten kommen.
Es ist davon auszugehen, wenn es Mindestspeicherfristen gibt, dann werden diese Daten natürlich auch gespeichert von Journalisten, von Politikern, von wem auch immer. Und dann geht es natürlich darum, wenn es einen Zugriff gibt auf diese Art von Daten. Das eine wäre ja, ein Journalist wäre einer Straftat verdächtig. Ich glaube, dann hat auch jeder Verständnis dafür, dass wir auf diese Daten konkret zugreifen wollen und dass das auch möglich sein muss. Das, was insbesondere die Journalisten natürlich mehr beschäftigt, ist, wie schnell kann man dann ins Visier geraten, Stichwort Quellenschutz. Das heißt, dass man nicht direkt betroffen ist, sondern indirekt betroffen wäre. Und da ist es tatsächlich so, und das wird ja bis jetzt auch in anderen Bereichen schon praktiziert, dass es dann schlicht und ergreifend ein Verwertungsverbot gibt und dass das auch beachtet werden muss und beachtet werden würde. Das heißt, wenn wir eine Person überprüfen und die entsprechenden Daten anfordern und wir stellen dabei fest, da sind interessante Rufnummern dabei und eine davon würde sich einem Journalisten zuordnen lassen, dann würden wir in dem Moment, in dem das tatsächlich bekannt wird, und es wird bekannt dann, müssten wir ab dann so tun, als hätten wir das nicht gewusst.
Ja, das ist mal ziemlich schwierig, so zu tun, als würde man etwas nicht wissen. Dani Buß, glaubst du daran?
Ja, da geht es letztlich um das Vertrauen in den einzelnen Mitarbeiter und die Sicherheitsbehörden. Das finde ich total schwierig.
Und wenn ich immer den Eindruck habe, dass das, was ich mache, bei den Leuten nicht gewünscht wird, dann lasse ich es.
Heute zu Gast bei Gottschalk Live.
Die Intendantinnen und Intendanten haben heute die Programmentscheidungen getroffen, die Sendung Gottschalk Live mit Beginn der Sommerpause zu beenden. Der Grund liegt, glaube ich, auf der Hand. Das ist die zu geringe Publikumsresonanz. Das heißt, dass Thomas Gottschalk am 7. Juni in diesem Jahr zum letzten Mal im Vorabendprogramm in seiner Sendung seine Gäste begrüßen wird.
Deutschlands meistgesehener Vorabend-Entertainment-Show.
Wir wissen alle, dieses Vorabendprogramm, ich habe es ja nicht selber die Todeszone genannt, und wir müssen einfach auch Verhalten ändern. Die Leute, die sich natürlich seit Jahren bei ihren Serien wiederfinden, das ist eine Work in Progress.
Das offensichtlich um diese Sendezeit vor 8 Uhr und bei der Publikumsstruktur, die wir am Vorabend haben, dieses Format einfach nicht im ausreichenden Maß angekommen ist. Es ist ja nicht so, als sei es jetzt totaler Reinfall gewesen, aber es hätte eine größere Akzeptanz haben müssen.
Ich will ein Service, ich will Menschen etwas anbieten, worüber sie sich freuen, woran sie Spaß haben. Berühmt bin ich schon, reich bin ich auch schon, also mehr brauche ich nicht.
Wir hörten Thomas Gottschalk und auch die damalige WDR-Intendantin Monika Piel, die erklärte also, dass die Sendung Gottschalk Live eingestellt würde. Nun gab es in dieser Woche einen ziemlichen Aufreger, als die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm geleakt hatte, dass dort möglicherweise zu viel Geld in einen Menschen geflossen sei, der gar nicht gearbeitet hätte. Ich begrüße jetzt am Telefon Thomas Frickel, er ist der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft AG Doc. Guten Abend. Hallo?
Moment.
So, jetzt können wir Sie hören.
Ja.
Was genau bemängeln Sie oder kritisieren Sie?
Naja, wir hatten schon, als die Sendung noch lief, so ein bisschen mit Augenzwinkern und suffisant angeboten, dass man diesen Sendeplatz, von dem man ja damals schon wusste, dass er ziemlich teuer war, dass man diesen Sendeplatz ja auch mit hochwertigen Dokumentationen füllen könnte. Und dann war es nur konsequent, dass wir dann, als jetzt diese Papiere vor Absprachen zu dem Vertrag bekannt wurden, nochmal nachgelegt haben, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass doch an manchen Stellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks das Geld mit beiden Händen rausgeworfen wird.
Ja, nicht nur herausgeworfen. Gottschalk hatte das Geld selbst mitgebracht. Das hatte er auch auf einer Pressekonferenz am 10. Dezember so gesagt. Er hätte Sponsoren eingesammelt, auch den Fruchtgummihersteller. Und der Beitragszahler, so erinnerte auch der WDR, in dieser Woche in einer ausführlichen Stellungnahme sei er gar nicht geschädigt worden. Gottschalk hätte tatsächlich Geld zum damaligen Marktwert nur aus Werbegeldern bekommen. Ist das nicht dann doch für alle denn eine einvernehmliche Lösung?
Könnte er sagen, wenn er im privaten Fernsehen seine Sendung angeboten hätte, aber er hat es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk getan. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja zum überwiegenden Teil, die Werbung ist da nur ein ganz kleines Anhängsel, aus den Beiträgen der Bevölkerung bezahlt. Und deshalb gelten da recht hohe Anforderungen, die übrigens der Professor Kirchhoff, der das Modell der heutigen Haushaltsabgabe entwickelt hat, auch in seinen Gutachten dargelegt hat, als er gesagt hat, dass dieses Programm auch frei bleiben muss von Einflüssen der werbetreibenden Wirtschaft. Und wenn man jetzt sein Geld selbst mitbringen muss, um im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu senden, dann ist das ja wirklich vom Privaten gar nicht mehr zu unterscheiden. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses sich zurückziehen auf Werbegelder deshalb nicht sticht, weil es ja eigentlich in einem zum überwiegenden Teil öffentlich finanzierten System und auch für die Öffentlichkeit geschaffenen System keine schwarzen Kassen geben kann, die gewissermaßen der Kontrolle entzogen sind. Das ist ein sehr merkwürdiges Argument.
Sie behaupten sogar jetzt, die ARD hätte den Misserfolg ahnen oder sogar wissen können. Warum?
Naja, also wir haben jetzt nicht nur den Vorvertrag, also den Deal-Memo, die Absprache über den Vertrag, sondern wir haben auch ein Dokument, das zeigt, dass man sich sehr intensiv beim Controlling des WDR im Vorfeld dieser Sendung Gedanken darüber gemacht hat, ob denn das überhaupt ankommt. Und in dem Zusammenhang hat also das MNIT-Institut auch eine Befragung gemacht und dabei festgestellt, dass die Popularität von Gottschalk keineswegs so einmütig und ungebrochen ist, wie man das vielleicht antizipiert hat. Und man hat auch verglichen, wie das denn in anderen Ländern läuft mit diesen Vorabendprogrammen und kam zu dem Schluss, dass Talkformate auf solchen Sendeplätzen sehr schlecht angenommen werden. Und daraus kann man dann schließen, dass wenn jetzt sozusagen kein Flop mit Ansage, so müsste man vielleicht nicht gehen, aber jetzt keine wirklich vorhersehbares Scheitern war, dass dann zumindest die Möglichkeit, dass es scheitert, bestand von Anfang an. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich fahrlässig, dem Moderator dann ein Ausfallhonorar von über 2 Millionen Euro zuzusagen, dass er dann auf jeden Fall ja auch bekommen hat, auch ohne dass er dafür arbeiten musste.
Diese Ereignisse sind jetzt nun 3 Jahre her. Der Initiator der eigentlichen Geschichte, der MDR-Intendant Udo Reiter, ist tot. Die Intendantin des Westdeutschen Rundfunks ist nicht mehr Intendantin. Was bezwecken Sie eigentlich mit diesem Vorstoß, mit dieser Kritik jetzt?
Naja, also unabhängig von den Personen ist, glaube ich, die Forderung nach mehr Transparenz und Offenheit eine Forderung, die man immer noch nach wie vor und ohne irgendwelche Abstriche an das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem stellen muss. Und ich glaube, das ist ja auch im eigenen Interesse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Bevölkerung wirklich lückenlos darüber aufgeklärt wird, wie die Vertragskonditionen sind. Es gibt ein weiteres Zitat von dem besagten Professor Kirchhoff, der sagt, dass dieses System eigentlich besonders hohe Transparenzansprüche stellen muss. Und leider werden die in vielen Bereichen nicht eingelöst. Man versucht also immer noch eine Quote hinterher zu hecheln. Und diese Gottschalk-Nummer war ja ein solches Unterfangen. Und sozusagen dem privaten Fernsehen Konkurrenz zu machen. Und wir sagen halt, das ist jetzt nicht die Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern die Kernaufgabe ist, der Bevölkerung ein breites Angebot, insbesondere von Dingen zu machen, die vielleicht auf anderen Kanälen nicht zu sehen sind, damit der gesellschaftliche Diskurs unserer offenen Gesellschaft weiter befördert wird. Und wir stellen natürlich dann auch immer die Qualitätsfrage, weil wir auch vergleichen können. Also wir können beispielsweise vergleichen, was in diesen Fällen jetzt an Geldern geflossen ist und was dann, wenn über Dokumentarproduktionen verhandelt wird, in diesen Vertragsverhandlungen zur Rede steht. Also 2/3 dessen, was man an dokumentarischen Sendungen im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen bekommt, werden ja nicht mehr voll finanziert von den Sendern. Und oft ist es dann so, dass man wirklich um die Centbeträge feilschen muss. Das sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Und wir bei jeder Gelegenheit gesagt bekommen, es ist kein Geld da. Und da täte es wirklich gut, wenn sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die ARD, ZDF auch ein bisschen mehr auf den Kernauftrag und auf die Kernkompetenz besinnen würde.
Mein Thomas Rickel, er ist der Geschäftsführer der AG DOC.
Radio 1.
Und ergänzend zu dem eben gehörten Interview sei gesagt, dass ich natürlich den Westdeutschen Rundfunk angefragt habe. Leider war er nicht zu einem Interview bereit. Er verwies lediglich auf eine ausführliche Stellungnahme, eine schriftliche Stellungnahme im Netz. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kommunikatoren vom Westdeutschen Rundfunk, ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Sie reihen sich damit leider unwürdig ein in eine große Anzahl von Medienverweigern, wie Sie auch in Ihren Sendungen beklagen. Wo wir dann wieder am Anfang der Sendung wären und falls Sie den verpasst haben, es gibt den Podcast in der Nacht zum Montag. Und im Podcast-Bonustrack hören Sie nun den vollständigen Part zur FIFA aus dem Medienmagazin vom 4.6.2011, beziehungsweise die Verleihung der verschlossenen Auster, ein Negativpreis des Netzwerks Recherche für Kommunikationsverweigerer, der im Jahre 2012 an die FIFA ging. Doch zuerst 2011, 4. Juni.
FIFA ist ja nicht die FIFA ist ja keine private Firma, sondern ein Verein, der einer Idee dient. Warum darf man nicht wissen, wie viel der Präsident verdient?
Der Präsident verdient nicht. Er bekommt eine Kompensation für die geleistete Arbeit. Ich bin auch nicht mehr in der Pensionskasse. Nach schweizerischem Gesetz bin ich jetzt ein sogenannter Retraité.
Aber es werden Zahlen herumgeboten. Es wurde unter anderem auch in Publikationen behauptet, sie hätten Bezüge von etwa 4 Millionen pro Jahr.
Nein, 4 Millionen Dollar. 6 Millionen Schweizer Franken, ja.
Was sagen Sie dazu?
Ja, das sind
Zahlen aus dem Kosmos.
Ist im Kosmos kommend und
wenn konkrete Fragen gestellt werden, dann antworte ich schon.
Sind 2 Millionen eine bessere Schätzung?
Nein, es gibt keine Schätzungen. Es gibt spezifische Zahlen. Und diese werde ich, wenn ich konkret gefragt werde, die Frage wurde mir noch gar nicht gestellt.
Ich stelle sie jetzt. Wie viel beziehen Sie pro Jahr?
Ich gebe dann die Antwort via Finanzkommission dem Exekutivkomitee.
Hat jetzt Exekutivkomitee das überkommen?
Ist doch eigentlich unglaublich, ne? Der FIFA-Boss Sepp Blatter sagt, die Frage wurde mir noch nie konkret gestellt, wie viel ich verdiene. Und dann kommt die konkrete Frage und er sagt's nicht. Das ist so ein Bestandteil der Medientäuschung von der FIFA selbst, also vom FIFA-Boss. Die von Korruption überschattete Wiederwahl in dieser Woche. Zum FIFA-Boss war auch am Mittwoch der ARD eine investigative Reportage wert. Wir hörten eben einen Ausschnitt aus einer Doku des Schweizer Fernsehens aus dem Jahre 2010. Und alle belegen eigentlich, wie Journalisten an ihrer Arbeit gehindert werden. Im Medienmagazin kommt nun ein Medien- und FIFA-Insider zu Wort. Es ist der Ex-FIFA-Marketing-Chef, Ex-FIFA-Mitglied Guido Toyoni im Gespräch mit Eleni Klotzikas.
Das Interview.
Ich begrüße Guido Toyoni, der ehemalige Medienchef und Marketingchef des FIFA-Weltfußballverbandes. Sie sind 1995 fristlos entlassen worden. Sie waren sowas wie die rechte Hand von Josef Blatter. Wie kann man denn so schnell in Ungnade fallen?
Also beim ersten Mal war es ein politisches Problem, weil der damalige FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter, der hatte ja, wie wir alle wissen, inzwischen seinen ehemaligen Präsidenten etwas früher als alle anderen dachten, beerben wollen. Er hat da hinter den Kulissen antichambriert gegen den FIFA-Präsidenten Havelange. Das Ganze ist dann aufgeflogen, war ein misslungenes Attentat. Und ich als Medienchef war natürlich da ein bisschen exponiert. Die offizielle Sprachregelung hieß damals, ich war nur ein Kandidat der Medien. Damit hat man einen Schuldigen gefunden. Damit muss man auch leben, wenn man in einer FIFA-Pressechef ist. Das war also ein vorgeschobener Grund und da muss ich halt gehen, oder? Ich muss sagen, Sepp Blatter hat sich dann einige Jahre später wieder an mich gewandt. Wir haben uns gewissermaßen versöhnt. Er hat mich nochmals geholt und dann nach gewonnener Wahl 2002 war ich dann wieder überflüssig.
Nun haben Sie ja auch oft die Mechanismen dort kritisiert und auch oft über Korruption auch gesprochen, nachdem Sie dort ausgeschieden sind. Sie hatten ja auch selbst schon kritisiert bei der Fußball-Weltmeisterschaft-Vergabe nach Deutschland 2006, dass das auch nicht mit richtigen Dingen zugegangen ist. Sogar die deutsche Bundesregierung damit verwickelt war. Sie wurden ja auch von der Bild-Zeitung dafür kritisiert, das überhaupt gesagt zu haben. Gibt es denn dafür Beweise?
Also erstens einmal habe ich nur das gesagt, was vor vielen Jahren schon in den Zeitungen gestanden ist. Wenn die Leute ein so schlechtes Gedächtnis haben und mich nachher dafür angreifen, für etwas, was schon gesagt worden ist, ja, dann lebe ich damit. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte ja in keiner Weise das anprangern. Ich wollte nur sagen, es ist unglaublich, wie sehr sich Regierungen verbiegen vor einem Sportverband, um eine Weltmeisterschaft zu bekommen. Also ein fast, würde ich sagen, ein fast schon unwürdiges Schauspiel. Um für eine FIFA-Weltmeisterschaft kandidieren zu können, braucht es derartige Verrenkungen, dass man das als normaler Bürger schon fast kaum erfassen kann. Es ging mir um das und ich will niemals sagen, dass Deutschland in irgendwelcher Weise geschummelt hat. Es haben einige Leute geschummelt, aber nicht die deutsche Bundesregierung, sondern die hat letztlich das gemacht, was man von ihr erwartet hat, in treuer Pflichterfüllung, vielleicht im Dienste des Vaterlands, wer weiß. Es ist dann alles wunderbar herausgekommen. Aber was ich sagen wollte, es ist unfassbar, wie sich Staatsoberhäupter vor Mitgliedern des Exekutivkomitees verbeugen und nicht nur verbeugen, sondern eben regelrecht verbiegen. Und das ist eine Praxis, über die sollte man wirklich einmal offen reden können.
Wie kann man diesen Machtmechanismus so durchbrechen? Machen wir Journalisten einen schlechten Job, dass wir zu wenig darüber berichten?
Ja, also die Journalisten lassen sich schon sehr vom Tagesergebnis ihrer Lieblingsmannschaft beeinflussen und leiten. Aber was kann man dagegen tun? Man sollte es einfach nicht tun. Man muss es einfach nicht tun. Ich meine, wenn die Bundesregierung nur unter diesen und diesen Voraussetzungen die WM bekommt, kann sie auch sagen, ja, dann wollen wir es halt nicht, oder? Oder wenn England den Prinz Williams schicken muss und den David Cameron und ich weiß nicht wer alles und sich verbiegen muss und sagt, also jetzt haben wir es trotzdem nicht bekommen, dann muss man halt sagen, das nächste Mal machen wir es nicht. Aber diese üblen Turnübungen, wie sie jetzt in den letzten Jahren vorgekommen sind, das sollte meines Erachtens nicht passieren.
Das heißt, Sie vermissen diese Berichterstattung auch darüber, dieses Licht der Öffentlichkeit, welche diese Praktiken sozusagen entlarven.
Ja, es gibt ja zum Glück nur einige wenige Journalisten, die sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen befassen. Aber es sind nur sehr wenige und es ist sehr schwierig, an die Themen heranzukommen, weil ein Journalist wird ja zu einem großen Teil belogen, ob das jetzt in der Industrie geschieht, in der Politik oder auch im Sport. Und wenn einer nicht, wie früher Günter Wallraff, sich wirklich in ein Gebiet hineinarbeitet, ich sage das im wahrsten Sinne des Wortes, hineinarbeitet, dann kommt er einfach nicht an die Informationen ran. Da kann man den Journalisten nicht einmal einen sehr großen Vorwurf machen. Es ist nun einfach so, dass man nur schwierig an diese fast geheimbündlerischen Tätigkeiten herankommt.
Natürlich ist für Länder, ist das die Fußball-Weltmeisterschaft ein Verlustgeschäft, doch für die FIFA wird das doch von Jahr zu Jahr so zu einem Milliardengewinn, der sich am besten noch potenziert. Also ich glaube, Südafrika habe ich gelesen, 2,5 Milliarden, die da eingenommen wurden, dem minimale eigentlich Ausgaben gegenüberstehen, sodass da am Ende ein Plus von irgendwie 600 Millionen zur Verfügung steht. Was passiert denn mit dem Geld?
Es fließen viele Gelder in die Nationalverbände, es fließt viel Geld in die Entwicklung des Fußballs überall auf der Welt. Man muss sagen, die FIFA ist ein überaus erfolgreiches Unternehmen. Die Kassen sind prallvoll und werden jedes Mal von Neuem gefüllt, das ist phänomenal. Was die Leute nicht wissen, ist, dass ein Teil des Geldes auch in Form von Boni, von sehr satten Boni, an die Mitglieder des Exekutivkomitees ausbezahlt werden. Die FIFA hat in einer Rechnungslegung, die von einem findigen Journalisten richtig analysiert worden ist, innerhalb der letzten zwei Jahre 42 Millionen Dollar an Boni ausbezahlt. Also da wird sogar mancher Banker ein bisschen vor Neid erblassen. Ob das dann der Sinn der Übung ist, dass man das Geld an die ohnehin bezahlten Mitglieder des Exekutivkomitees in solchen Formen ausschüttet, müsste man auch diskutieren. Tatsache ist, dass die FIFA sehr viel Geld hat. Was man mit dem Geld besser oder weniger gut machen könnte, das müsste eigentlich auch eine Frage der öffentlichen Debatte sein.
Aber sind die Medien am Ende nicht selbst schuld, dass sie dann am Ende so hohe Preise zahlen für die Sportrechte? Denn sie machen doch eigentlich aus den Sportlern Stars und Sie sind diejenigen, ohne die Vermarktung ja gar nicht funktionieren würde. Sie zahlen dann aber am Ende die Zeche.
Ja, vielleicht zahlt am Ende sogar der Zuschauer die Zeche. Ich habe immer wieder gestaunt, wie groß die Beträge sind, wie fast unermesslich, aber man hat auch gesehen, dass es in letzter Zeit weitgehend oder schon immer traditionsgemäß weitgehend die öffentlichen Fernsehanstalten sind, welche die Rechte erwerben. Die müssen weniger scharf rechnen, die haben ja gesicherte Einnahmen, währenddem die Privaten da schon etwas vorsichtiger operieren und in der jüngsten Zeit nur noch teilweise die Rechte kaufen konnten. Sie haben ja gesehen, dass damals vor Jahren RTL dank der Bundesliga zu einem etablierten Sender geworden ist. Und sobald dieser Status erreicht worden war, hat RTL auf die Bundesliga-Rechte verzichtet, weil sie zu teuer geworden sind. Aber als Promotionsvehikel, als Marketinginstrument ist natürlich der Fußball geeignet. Und man holt das Geld nie mehr rein, das bin ich überzeugt. Also kein Sender holt die Gelder rein, aber man kann es dann als Marketingaufwand abbuchen und so rechtfertigen.
Gibt es dann irgendwann, vielleicht weil man spekuliert, wenn Internetgiganten wie Google oder Yahoo mitbieten, dann werden die Preise noch höher. Gibt es irgendwo mal ein Limit?
Schauen Sie, ich verfolge den Sport etwa 50 Jahre lang und ich habe alle paar Jahre früher immer gedacht, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ist der Plafond erreicht. Es geht immer weiter. Es ist phänomenal. Die Märkte wachsen weiterhin. Wir haben jetzt die neuen Märkte in Asien. Wir werden vielleicht, so hoffe ich für Afrika, wir hoffentlich einmal in Afrika blühende Märkte haben. Amerika, Nordamerika zahlt viel, viel, viel mehr als vor 20 Jahren. Die Märkte sind immer noch nicht gesättigt. Und offenbar, solange auf dem freien Markt die Leute bereit sind, so viel zu bezahlen, kann man dagegen nichts einwenden.
Das war in einem Exklusivinterview für das Medienmagazin Guido Toyoni. Er ist der Ex-FIFA-Marketing-Chef und ja, immer noch Insider, was die FIFA anbelangt, im Interview mit Eleni Klotzikas. Als mahnendes Symbol für mangelnde Offenheit und Behinderung der Pressefreiheit vergibt das Netzwerk Recherche nun seit 2002 schon den Negativpreis, die verschlossene Auster. Letztes Jahr an 4 Energiekonzerne, die auch Kernkraftwerke betreiben. Dieses Jahr also als Informationsblockierer die FIFA. Die Laudatio hielt der Schweizer Nationalrat Roland Rino Büchel, der als ehemaliger FIFA-Marketingleiter mit Insiderkenntnissen aufwarten kann.
2002 ging eine Marketingfirma Konkurs und da hat man nachher 6 Jahre später festgestellt, dass da 140 Millionen Franken geschmiert wurden. Und da hat man sehr gut sehen können nachher, wie die FIFA überall blockiert hat, sogar Millionen aufgewendet hat, um die Namen der korrupten Funktionäre unter dem Deckel zu halten. Und die korrupten Funktionäre, die sind weiterhin im Amt. Also die schützen die und das ist nicht nur ziemlich, das ist skandalös.
Wie wird da genau geschützt? Also wie wird das Geld eingesetzt, um so einen Mantel des Schweigens zu erzeugen?
Also ein Teil war, jetzt reden wir gegenüber dem Staat, ein Teil war, Geld hätte in die Konkursmasse fließen müssen und dann wären auch Namen bekannt geworden. Die FIFA hat dann einmal 2,5 Millionen aufgewendet und aufwenden lassen, das war in 2004, um quasi den Konkursverwalter zufriedenzustellen. Im Jahr 2010 haben sie sich in einem Vergleich 5,5 Millionen mit dem Schweizer Staat, also dem Kanton Zug, wo das stattfand, geeinigt und haben damit auch erreicht, wieder Namen unter dem Deckel zu halten von korrupten Funktionären. Das ist die eine Seite. Und sonst ist es klar, es ist nicht nur Geld. Die FIFA kommuniziert sehr gut, auch im Nicht-Kommunizieren, erzählen Nichtigkeiten, dass der Sepp Blatter mal also nach 7 Monaten Schwangerschaft auf die Welt gekommen sei und solches Zeugs. Und dann schreiben das die Medien ab und die wirklichen Probleme bleiben unter dem Deckel. Ist so eine Verwedelungstaktik vielfach und die funktioniert.
Aber es gibt auch Journalisten, die hartnäckig nachfragen und da wird Sepp Blatter meist ungemütlich. Ist das eine Persönlichkeitsfrage von Sepp Blatter, dem FIFA-Chef, oder steckt das System dahinter?
Ich denke, es ist ja beides. Also das System FIFA ist das System Blatter. Also und hinter der Persönlichkeit Blatter, also das kann man zusammenbringen. Es ist Blatter führt den Laden. Er sagt ja auch, ich bin ein Diktator. Ich diktiere, ich bin der Diktator, sind seine Worte. Und da ist schon ein System dahinter. Aber manchmal, wenn man wirklich nachfragt, dann wird er ziemlich unflätig. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass er, er wird ja nicht überrennt, er weiß, dass es kommt. Aber dann kommt schon nicht der Charmante, sondern irgendwo der Choleriker raus in ihm. Das kann man immer häufiger feststellen, jetzt auch aufs Alter, denke ich.
War das ein Grund, warum Sie FIFA-Marketing verlassen haben?
Nein, das war anders. Also ich habe damals dort gearbeitet. Ich hatte am Schluss einen Temporärvertrag, weil ich 2 Turniere fertig machen wollte. Das war Trinidad und Argentinien. Und das war ganz normal getrennt. Das war überhaupt, es gab da kein Problem. Damals war es auch noch nicht so dramatisch wie heute. Damals waren auch die Summen noch etwas kleiner. Und man wusste noch nicht, was alles passiert ist. Die ganz großen Sachen, 140 geschmierte Millionen Franken, das kam in 2008 raus. Also lange nachher.
Sie sind ja nicht das einzige prominente Mitglied, das sich anschließend in der Öffentlichkeit gegen die FIFA ausspricht. Auch Guido Toyoni, der Ex-FIFA-Marketing-Chef, ist mittlerweile unterwegs und weist immer wieder auf die Schwächen der FIFA hin. Glauben Sie dem jetzigen Kommunikationschef, der meint, diese verschlossene Auster käme zu spät, weil sich die FIFA bereits ändere, in einem Reformprozess befinde?
Es ist unglaublich, seit etwa einem Jahr künden die immer Dinge an, verkaufen die unglaublich gut und machen relativ wenig. Und das ist jetzt genau wieder gleich, das ist in Budapest geschehen und ich weiß gar nicht, was die wirklich ändern. Sie sind weiterhin nicht bereit, die korrupten Funktionäre in den Senkel zu stellen. Sie wissen, wer korrupt ist, machen nichts. Und für die Zukunft gibt es tatsächlich kleinere Änderungen. Das muss man oder anerkennen, hoffentlich auch, weil die merken den Druck, der kommt jetzt von den Vereinen. Da bin ich sehr froh, hat man dann gerade gehört von Uli Hoeneß, der kommt stärker, der kommt von der Politik in der Schweiz, international. Und das hilft schon, aber das Tempo ist weiterhin extrem langsam. Und so wie sie es ankündigen, würde man meinen, die wären da in der Formel 1 unterwegs, aber die sind im Schneckentempo am Verbessern, das muss man klar festhalten.
Sie haben Uli Hoeneß erwähnt, den Fußballmanager von Bayern München, der beim Netzwerktreffen im Prinzip diese Entscheidung sehr, sehr richtig fand, die verschlossene Auster an die FIFA zu vergeben. Aber gerade von den Verbänden, von den aktiven Fußballmanagern müsste doch eigentlich viel mehr Druck kommen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, also ich bin voll einverstanden. Außer Bayern, Rummenigge, Hoeneß hört man fast nichts. Und vor allem von den Verbänden. Ich meine, wer ist die FIFA? Das sind 209 Fußballverbände, alle in der Welt. Und da sind auch die ganz Großen dabei. Und sogar im Vorstand, im 24-köpfigen Vorstand, da ist auch Deutschland dabei mit dem Dr. Zwanziger. Da ist Spanien dabei. Da sind alle großen Fußballnationen dabei. Und da passiert schon wenig. Man kann ja nicht immer nur sagen, es wären da die Kleinen irgendwo auf den Karibikinseln, die krumme Sachen eventuell machen würden. Und dann nicht mal nachfragen intern, was da läuft. Und die andere Sache ist natürlich, warum kommt nicht mehr Druck von den Sponsoren, die wirklich Millionen, Milliarden bezahlen und auch die Halter von TV-Rechten. Schlussendlich ist das ja sogar der Steuer- oder der Gebührenzahler in Deutschland, in der Schweiz, auf der ganzen Welt, die das bezahlen. Da würde schon mehr Druck drin liegen. Und den Druck des Geldes, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, auch bei Vorstößen im Parlament, dem versteht die FIFA, da reagieren die überraschend schnell.
Die UEFA ist ja der europäische Ableger, wenn man so will, der FIFA. Jetzt gibt es demnächst die Europameisterschaft. Sehen Sie da ähnliche Defizite unter der Regie von Michel Platini?
Grundsätzlich ist UEFA besser organisiert. Das ist aber näher ein bisschen den angelsächsischen Approach und die FIFA ist ein bisschen die lateinische Art. Seit Platini das Ruder übernommen hat, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es wieder zurückgeht in die lateinische Art und die ist hier definitiv nicht die bessere.
Meint der Schweizer Nationalrat Roland Rino Büchel, der in Hamburg beim Jahrestreffen des Netzwerks Recherche die Laudatio für den Negativpreis verschlossener Auster auf die FIFA hielt.
Müssen Sie nicht Ihre Anstellung zu verlieren?